Das Besondere und auch das Wirksame an dem Modell ist, dass das eine sehr flexible Behandlung ist, die bedarfsadaptiert eingesetzt werden kann. Das heißt, wenn ein Patient sehr akut ist und sehr schwer erkrankt ist, dann kann das Team den Patienten eben auch täglich sehen, kann den Patienten auch zu Hause besuchen, kann dadurch eine Aufnahme in ein Krankenhaus zum Beispiel auch verhindern und für eine schnelle Symptomreduktion sorgen.
Willkommen zum Podcast der Christoph-Lofert-Stiftung. Patientenorientiert, evidenzbasiert, sektorenübergreifend. Der Lofert-Preisträger 2021 ist ein Lichtblick für Menschen mit schweren psychotischen Erkrankungen. Wir haben mit Professorin Anne Caro vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf gesprochen. Sie leitet gemeinsam mit Professor Martin Lambert das prämierte Hamburger Modell zur integrierten und koordinierten Versorgung an Psychose Erkrankter. Durch das Gespräch führt Tanja Brunner.
Liebe Frau Professorin Caro, Sie sind Projektleiterin vom Hamburger Modell des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. In diesem Jahr hat die Jury des Lofert-Preises das Hamburger Modell als Best-Practice-Beispiel für integrierte Versorgung ausgewählt. Darüber möchten wir gerne mit Ihnen sprechen heute. Herzlich willkommen. Im letzten Frankentatort wacht ein Jugendlicher in einer psychiatrischen Klinik auf. Im Gespräch mit dem Arzt sieht er, wie aus dessen Bartstoppeln langsam Maden übers Gesicht kriechen. Eine durchaus beunruhigende Vorstellung. War das eine psychotische Störung? Beziehungsweise können Sie uns kurz erläutern, was versteht man eigentlich unter psychotischen Erkrankungen?
Ja, ganz herzlichen Dank erstmal für die Einladung und wir freuen uns natürlich sehr über diesen Preis. Ja, ich habe den Tatort tatsächlich gesehen und fand das auch ganz, ganz schön dargestellt. War auch ein spannender Film, davon mal ganz abgesehen. Natürlich nicht ganz realistisch, so wie wir das oft erleben oder wie das unsere Patienten oft erleben. Aber ja, richtig, das war eine psychotische Erkrankung. Und Psychosen, das sind Erkrankungen, in denen vielfältige Symptome auftreten, Störungen. Das fängt damit an, dass viele Betroffene, aber auch nicht alle, Wahrnehmungsveränderungen haben. Das heißt, manche hören zum Beispiel Stimmen, die kein anderer Mensch hört. Manche hören Geräusche auch nur. Andere wiederum sehen Dinge, die andere nicht sehen können. Oder manche Menschen fühlen sich verfolgt oder stellen auch Beziehungen her zwischen äußeren Erlebnissen und ihrem inneren Erleben, die andere nicht wahrnehmen können. Oder haben beispielsweise den Eindruck, dass andere Menschen ihre Gedanken wahrnehmen können oder sie die Gedanken anderen wahrnehmen können. Darüber hinaus sind andere Bereiche oft beeinträchtigt. Das heißt, dazu gehören die Gefühlswelt. Also viele Betroffene haben zusätzlich depressive Symptome oder auch Antriebsstörungen, also Schwierigkeiten, ihren Alltag anzugehen, zu bewältigen. Manchmal auch zu viel Antrieb, was ja dann in sogenannten Manien auftreten kann. Viele haben Schlafstörungen, Albträume. Und was ganz problematisch ist, besonders im Langzeitverlauf, viele Betroffene haben ausgeprägte Konzentrationsstörungen und Schwierigkeiten, damit auch sich ja auf die alltäglichen Dinge des Lebens gut mit denen klarzukommen, die zu bewältigen, sei es jetzt in der Schule noch klarzukommen oder ein Berufsleben, eine Ausbildung zu machen und Ähnliches. Und während diese ganz akuten Wahrnehmungsveränderungen etwas ist, was sich mit Medikamenten ziemlich gut behandeln lässt, haben wir eben oft Schwierigkeiten, diese feineren und schwierigeren Symptome wie die sogenannten kognitiven Symptome oder negativen Symptome, also dieses Zurückziehen in sich selbst und keinen Antrieb mehr haben, wirklich gut zu behandeln. Und das macht häufig eine ganz lange Behandlung auch notwendig.
Um da mal zu bleiben mit der Behandlung, jetzt abgesehen von den Medikamenten, wie kann man sich das vorstellen bei dem Hamburger Modell mit diesen erkrankten Menschen? Wie kommt ein hilfesuchender Mensch denn zu Ihnen und was passiert dann mit ihm oder ihr auch im Vergleich zur Regelversorgung?
Die Patienten kommen in das Hamburger Modell erstmal über ganz normale Wege, wie eben Patienten mit Psychosen oder auch Borderline-Erkrankungen, das ist ja für beide Erkrankungsbilder, zu uns in die Behandlung kommen. Das kann ganz akut sein über unsere Notaufnahme der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf. Das kann sogar sehr dramatisch aussehen, dass Patienten zum Beispiel mit dem Rettungswagen kommen, weil sie eben so akute Symptome haben, dass die Familie sich große Sorgen gemacht hat. Wir haben auch eine Früherkennungsambulanz, wo gerade die jüngeren Patienten sich vorstellen können, mit so ersten unspezifischen Symptomen. Auch das ist ein wichtiger Zugangsweg, wo dann eine ausführliche Diagnostik stattfindet. Aber das sind natürlich auch ambulante Therapeuten, Psychiater, Hausärzte, die diese Auffälligkeiten bei ihren Patienten feststellen und sagen, geh doch mal dahin und stellen Sie sich dort doch mal vor. Oder auch Familien, Eltern oft, die sich besorgt an uns wenden, wenn die Kinder Auffälligkeiten entwickeln, die eben über so ein, ja, ich sag mal, normales Maß einer pubertären Entwicklung, die ja manchmal auch ungewöhnlich sein kann, hinausgeht. Und dann natürlich mit der Frage, ist das vielleicht schon, ja, ist das noch normal oder ist das schon erkrankt? Sich eben genau mit dieser Frage an uns wenden. Und wir gucken uns dann die Patienten an und wenn die Diagnose sozusagen mit den Indikationskriterien für dieses Behandlungsmodell übereinstimmt, dann schlagen wir den Patienten, die dafür in Frage kommen, diese Behandlungsform vor. Da gibt es bestimmte Voraussetzungen. Eins ist, die Patienten müssen ja zu Hause besuchbar sein. Das sind ja flexible, nachgehende Behandlungsteams. Das heißt, sie dürfen dann leider auch nicht zu weit weg von der Klinik wohnen, weil so ein zweistündiger Anfahrtsweg ist dann eben nicht mehr machbar. Da haben wir so einen Radius um unsere Klinik gebildet, wo wir sagen, das ist noch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch mit dem Fahrrad, dazu kommen wir ja vielleicht noch, oder auch mit dem Autos ganz gut erreichbar, sodass auch mehrere Hausbesucher am Tag durch ein Team durchgeführt werden können. Und wir haben eine Reihe von teilnehmenden Krankenkassen. Das ist bei diesem Behandlungsmodell noch nicht alle teilnehmenden Krankenkassen der gesetzlichen Krankenversicherung, sodass wir auch hier immer gucken müssen, ist der Patient in der richtigen Krankenkasse. Das wäre natürlich, das darf ich an dieser Stelle dann doch ergänzen, sehr schön, wenn es alle Krankenkassen wären. Wir würden das sehr gerne all unseren Patienten anbieten können.
Also zu den Krankenkassen kommen wir später noch. Ich würde gerne noch einmal ein bisschen näher darauf eingehen, die Sie schon angesprochen haben, was für Symptome oder beziehungsweise welche Indikatoren gegeben sein müssen, damit ein Patient oder eine Patientin eben in diesen mit dem Hamburger Modell behandelt werden kann. Können Sie uns dazu noch ein paar mehr Dinge erzählen? Was ist das Besondere an dem Konzept Hamburger Modell im Gegensatz zur Standardversorgung von psychotischen Erkrankungen?
Ja, also das Modell, das Besondere an dem Modell ist, dass das basiert auf einem Konzept, das nennt sich Assertive Community Treatment. Das ist weltweit entwickelt worden, auch in anderen Ländern bereits sehr erfolgreich erprobt worden. Hier in Deutschland und bei uns nennen wir das therapeutische Assertive Community Treatment, weil das ausschließlich Spezialtherapeuten sind für ein spezifisches Erkrankungsbild, was mit einer besonders hohen Wirksamkeit dieser Behandlung dann auch verbunden ist. Und das ist ein Teambehandlungsmodell. Das heißt, es ist ein multiprofessionelles Team, bestehend aus Ärzten, Psychologen, Sozialarbeitern, Pflegekräften, Spezialtherapeuten, Genesungsbegleitern. Und dieses Team behandelt gemeinsam einen Patienten. Es gibt immer einen primären Bezugstherapeut, der hauptsächlich zuständig ist, damit da auch keine Wechsel stattfinden und so eine Beziehungskontinuität entsteht. Aber es ist eben ein ganzes Team da, was auf die unterschiedlichen Bedürfnisse des Patienten reagieren kann. Und das Besondere und auch das Wirksame an dem Modell ist, dass das eine sehr flexible Behandlung ist, die bedarfsadaptiert eingesetzt werden kann. Das heißt, wenn ein Patient sehr akut ist und sehr schwer erkrankt ist, dann kann das Team den Patienten eben auch täglich sehen, kann den Patienten auch zu Hause besuchen, kann dadurch eine Aufnahme in ein Krankenhaus zum Beispiel auch verhindern und für eine schnelle Symptomreduktion sorgen und kann eben auch zum Beispiel schnell durch schnelle medikamentöse Verordnung oder Änderungen auf die Änderung der Bedürfnisse des jeweiligen Patienten und seiner Familie reagieren. Wenn sich ein Patient stabilisiert hat, dann treten andere Themen in den Vordergrund. Das kann zum Beispiel sein, die Rückkehr wieder in die Schule oder die Fortsetzung der Ausbildung, überhaupt das Suchen der Ausbildung. Einfach Themen, die für das geordnete Leben und die wir nennen das ja auch Recovery, also nicht nur die Gesundung im medizinischen Sinne, die Symptomreduktion, die man als Remission bezeichnet, zuständig sind, sondern die Gesamtgenesung des Patienten, also die Recovery in einem sozialen und auch funktionellen Sinne. Und diese Recovery wird eben durch diese Teams auch begleitet und langfristig begleitet. Und das besonders hervorzuheben ist noch, dass es so eine sogenannte No-Drop-Out-Policy gibt. Das heißt, auch Patienten mit zusätzlichen Krankheitsbildern werden nicht aus der Behandlung ausgeschlossen, sondern primär gibt es sehr wenige Kriterien, wann so eine Behandlung nicht geeignet ist. Das kann zum Beispiel sein, wenn tatsächlich eine Unterbringung langfristig beschlossen wird durch ein Gericht, dann ist das naheliegenderweise so, dass solche Patienten dann nicht in dieser Behandlung behandelt werden können. Oder ein Patient zieht um in eine andere Stadt oder ähnliches. Ne? Und dann gibt es ein Bereitschaftstelefon. Das heißt, wir bieten den Patienten, ihren Familien eben auch ein Krisentelefon an, wo sie anrufen können, auch außerhalb der Dienstzeiten, sodass eben bei Krisen, die dann auch hier am Wochenende manchmal auftreten oder Fragen, da eine Sicherheit da ist und eine Beratung und eine Stütze da ist. Und wir bieten vor allem eine durchgehende Behandlung über alle Sektoren an. Das heißt, wenn ein Patient doch mal so schwer krank ist, dass er auf Station muss, ist trotzdem der Behandler weiter zuständig, besucht den Patienten dort und bespricht mit dem dortigen Stationsarzt zum Beispiel und Behandlungsteam gemeinsam, wie es weitergeht. Und er ist eben auch ambulant zuständig, arbeitet einem Netzwerk zusammen mit niedergelassenen Psychiatern, niedergelassenen Therapeuten und verhindert so diese Probleme, die immer an den Schnittstellen auftreten. Also wir haben das ganz oft, Patienten kommen akut, werden behandelt, verbessern sich das dann ganz gut auf Station, werden dann entlassen und dann bekommen sie eben nicht sofort im Anschluss einen Termin bei einem niedergelassenen Arzt, weil das schwierig ist und lange Wartezeiten sind oder niedergelassenen Psychologen. Und dann gerade diese Patienten oft zu schwer krank, um sich das richtig gut zu organisieren, diese Anschlussbehandlung. Und hier sorgt das Team dafür, dass das eben passiert und niemand an diesen Schnittstellen verloren geht und sozusagen das Netz lückenlos ist und niemand durch die Maschen fällt.
Das klingt sehr gut. Jetzt habe ich mich, während Sie erzählt haben, wie das Behandlungsteam Hand in Hand mit stationär und ambulant agiert mit den Patienten, gefragt, wie war das denn eigentlich während der Pandemie? Also das ist ja mit diesen ganzen Kontaktbeschränkungen, die es gab. Ich stelle mir das total schwierig vor, vor Ort einen Patienten zu besuchen, bei ihm zu Hause, da sind noch andere Menschen, dann dürfen die eigentlich nicht dahin. Können Sie uns da ein bisschen erzählen, wie sich das Hamburger Modell unter dieser Pandemie verändert hat? Gab es vielleicht aber auch sogar Erfolge oder Vorteile oder haben sich viel weniger Patienten gemeldet, weil sie Angst hatten, aufgrund von Covid-19 ins Krankenhaus zu kommen. Das würde mich sehr interessieren.
Ja, das war ist weiterhin, aber jetzt im Moment haben wir ja eine Phase, wo zumindest die Hoffnung besteht, dass wir uns auf Entspannung freuen dürfen. Das war tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Zeit und insgesamt für die Psychiatrie eine sehr schwierige Zeit. Und wir erwarten natürlich auch noch etwas, dass es weitergeht. Man spricht da auch von der sogenannten vierten Welle, einer Pandemie, die oft nachher erst eintritt, also weil die psychosozialen Belastungen, die ja viele Menschen doch jetzt auch im Nachgang noch treffen werden, natürlich dann für entsprechendes Entstehen oder Verschlechterung bestehender psychischer Erkrankungen sorgen können. Darüber hinaus kann natürlich auch dass die Viruserkrankung selbst, das ist ja unter dem Long-Covid-Syndrom bekannt geworden, auch für eigene psychische Symptome möglicherweise sorgen, deren ja, genauen Verlauf und deren Prognose wir noch gar nicht beurteilen können letztlich. Wie war das jetzt während der Pandemie für unsere nachgehenden Teams? Also es war insgesamt in der Psychiatrie sehr schwierig, vor allen Dingen für Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen, aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen haben die Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen teilweise noch verstärkere Ängste gehabt vor der Ungewissheit, die Pandemie ausgelöst hat, sich dann zu Hause oft zurückgezogen und manchmal auch aus diesem Grund eine Behandlung eher vermieden. Und entsprechend kam es vielfältig zu Situationen, wo zum Beispiel dann Medikamente nicht weitergenommen worden sind, die Krankheitsbilder sich stark verschlechtert haben, bis dahin, dass Patienten zu Hause in ihren Wohnungen waren und nicht mehr gut für sich sorgen konnten. Also auch sprich ganz Dinge des alltäglichen Lebens, also wie Essen, Trinken etc. nicht mehr so, einfach nicht mehr so gut für sich sorgen konnten. Also schon, da sind schon auch dramatische Situationen vorgefallen, bis hin zu, dass eben Einsätze von Notdiensten und Feuerwehr notwendig waren, um die Menschen da zu unterstützen. Wir auch einen deutlichen Anstieg von Akutaufnahmen bei uns in der Klinik festgestellt haben. Und hier konnten gerade für die Patienten in diesen Behandlungen bei uns natürlich bestimmte Notfallsituationen vermieden werden, weil die Teams an denen dran geblieben sind. Wir mussten uns natürlich durchgehend an die Abstandsgebote halten und viel dieser Kontakte mussten auf Telefonkontakte beispielsweise umgestellt werden. Aber das ist natürlich viel einfacher, wenn man sich kennt bereits und wenn man sich Behandler und Patient kennen und dann eben bestimmte Probleme am Telefon besprechen können, treffen können, natürlich dann auch mal draußen im Park stattfinden, beim Spazierengehen mit unter Einhaltung der Abstandsregeln. Darüber hinaus haben wir dann ja relativ schnell auch einen weitgehenden normalen Betrieb im Krankenhaus weitergeführt, in dem eben ambulante Behandlungen auch weiter möglich waren, wenn sie notwendig waren, zum Beispiel dann aber natürlich unter Einhaltung der Abstandsregeln mit Maskenpflicht und so weiter. Und wir haben ja immer noch bei uns jetzt durchgehend, also ich trage durchgehend jetzt seit einem Jahr die FFP2, anfänglich noch die OP, jetzt die FFP2-Maske im Krankenhaus. Das ist Normalität geworden. Und auch wenn es emotional gelegentlich in der Behandlung einschränkt, ist es trotzdem gut umsetzbar und wir konnten dadurch oder sind sehr froh auch, dass wir dadurch größere Ausbrüche, schwerwiegendere Ausbrüche und Gefährdungen auch damit unserer Patienten verhindern konnten.
Ja, nun ist es ja so, dass das Hamburger Modell schon seit 14 Jahren am UKE implementiert ist und es hat sich ja auch in wissenschaftlichen Evaluationsstudien als wirksamer bzw. effektiver und gleichzeitig auch als weniger kostenintensiv als die Regelversorgung herausgestellt. Dennoch, wie Sie schon vorhin angesprochen haben, unterstützen ja noch nicht alle gesetzlichen Krankenkassen diese Art der integrierten Versorgung. Wo liegen denn da die größten Hürden und Herausforderungen für Sie?
Naja, erstmal finden wir das natürlich sehr schade und würden uns wünschen, dass sich das ändert. Und es sind ja nicht nur die Krankenkassen, sondern das Modell ist lokal eingeführt und es gibt auch einige Ableger in anderen Bundesländern, aber das ist ja noch nicht flächendeckend in Deutschland eingeführt und vor allem nicht in der Regelversorgung angekommen. Insofern würden wir uns das auch sehr wünschen für die Zukunft, dass hier weitere Veränderungen umgesetzt werden. Warum ist das nicht der Fall, obwohl, wie Sie sagen, das sich als sowohl effektiv erwiesen wird im Sinne der Wirksamkeit auf die Symptome, aber auch auf Aspekte wie die Lebensqualitätsverbesserung der Patienten und sogar noch kostenneutral und sogar reduzierend in Anteilen ist. Also es reduziert die Kosten ganz deutlich von Krankenhausbehandlungen. Bei etwas gestiegenen Kosten für die ambulanten Behandlungen, weil diese intensiven Teams natürlich auch deutlich teurer sind als jetzt eine sehr viel niederfrequente Behandlung. Das ist aber insgesamt neutral. Insofern wären alle Gründe da, um diese Modelle umzusetzen. Es sind aber auch Modelle, die eine große Flexibilität des Versorgungssystems und der Strukturen erfordern. Das macht es sicherlich aus meiner Sicht natürlich umsetzbar, aber das sind wahrscheinlich die Hürden, die am ehesten dagegen stehen. Also es sind sektorenübergreifende Modelle, das heißt, sie verbinden ambulant und stationär und wir haben in Deutschland immer noch das Problem, dass die Sektoren oft, gerade was Abrechnungen angeht, sehr getrennt betrachtet werden. Also auf der einen Seite die Krankenhausbehandlung, auf der anderen Seite die ambulanten Behandlung und davon vielleicht sogar nochmal losgelöst die ambulanten ärztlichen Behandlung und die ambulanten psychotherapeutischen Behandlung, wo oft zu wenig Vernetzung stattfindet, obwohl alle eigentlich Stakeholder in dem System und Beteiligte sich diese Zusammenarbeit wünschen würden. So sind es einerseits die Sektorengrenzen, zum anderen sind das Abrechnungsmodelle, für die dann teilweise ganz neue Strukturen geschaffen werden müssen. Also hier auch findet ja auch oft eine Zuordnung statt seitens der Krankenkassen, entweder eben zu bestimmten Bereichen, sei es jetzt stationär oder ambulant. Und auch die müssen hier neu gedacht und durchbrochen werden. Und wir machen auch die Erfahrung, dass eine strukturelle Umsetzung und Implementierung dann in bestehende Abrechnungssysteme extrem schwierig ist. Und das sind strukturelle Hürden. Seitens der Fachgesellschaften gibt es da deutlich weniger Hürden. Es gibt sowohl international Organisationen, die sich seit vielen Jahrzehnten bereits schon für die Verbreitung dieser Modelle einsetzen. Das ist zum Beispiel die IAOF zu nennen, eine Organisation, die weltweit auch regelmäßig Kongresse zu dem Themenfeld durchführt. Und unsere Fachgesellschaft, speziell in Deutschland, ist auch ein Befürworter der integrierten Versorgung oder auch des sogenannten Assertive Community Treatment. Und wir haben immerhin ein Modell in Deutschland eingeführt, die sogenannte stationsäquivalente Behandlung, die es seit einigen Jahren gibt. Das Kürzel heißt Stäb. Der wesentliche Unterschied ist, dass Stäb zeitlich deutlich begrenzter ist. Also hier ist es eine Akutversorgung, auch durch ein Behandlungsteam, auch im häuslichen Umfeld und überwiegend im häuslichen Umfeld, aber begrenzt auf einen Zeitraum von nur wenigen Wochen, mit der Idee, dass die Patienten dann eben zu Hause so weit verbessert sind, der Krankheitszustand, dass sie wieder gesund sind und wieder ambulant weiterbehandelt werden können. Und hier machen wir eben die Erfahrung bei den sehr schwer erkrankten Patienten mit Schizophrenien und anderen Störungsbildern, dass das nicht ausreicht, dass so eine Akutversorgung dann nicht ausreicht, um eine ausreichende langfristige Stabilität zu erreichen in einem ambulanten Behandlungskontext. Insofern wäre das aus unserer Sicht die Empfehlung, diese Modelle nebeneinander existieren zu lassen und zu sagen, es gibt einmal die stationsäquivalente Behandlung oder auch vergleichbare Behandlungsmodelle, die eine akute Krisenintervention im häuslichen Umfeld zur Verfügung stellen. Damit kann man zum Beispiel wunderbar Notaufnahmen oder Krankenhausaufenthalte verhindern oder verkürzen. Und dann gibt es das Assertive Community Treatment, wozu eben diese integrierte Versorgung nach dem Hamburger Modell gehört, die langfristige Komplexbehandlung nachgehend, die flexibel ermöglicht, dass die Patienten eine tatsächliche Recovery erreichen, also eine Gesundung.
Und können Sie ganz konkret sagen, wenn so Kliniken oder Krankenhausmanager, Krankenkassen, was müssen die konkret tun, um dieses Hamburger Modell bei sich in ihrem Hause zu implementieren?
Bei uns in Hamburg ist das Modell über einen sogenannten integrierten Versorgungsvertrag implementiert nach 140a oder jetzt heißen es die sogenannten besonderen Versorgungsverträge. Das sind Einzelverträge unter Einhaltung bestimmter Indikationskriterien und eben auch eines Kostenmodells. Bei uns ist es eine Jahrespauschale, die das Krankenhaus für jeden Patienten erhält. Und durch diese Jahrespauschale ist gesichert, dass das Krankenhaus ein hohes Interesse hat, diesen Patienten gesund zu halten, weil das Einkommen des Krankenhauses sich natürlich erhöht, wenn der Patient gesund ist. Wenn der Patient das ganze Jahr im Krankenhaus auf Station ist, dann würde das Krankenhaus einen sehr, sehr großen Verlust machen. Also insofern ist das ein Anreizmodell, was hier sehr günstig gewählt ist im Sinne der Patienten, der Kassen und der Krankenkassen, aber auch der Krankenhaus. Also ich glaube, da hat man eine Win-Win-Win-Situation geschaffen. Und das ist ein Vertrag, der bei uns vorliegt, zu dem man natürlich auch uns anfragen kann, wenn man hier Beratung wünscht oder Informationen, und der mit den einzelnen Krankenkassen dann aber verhandelt und geschlossen werden muss. Und das ist natürlich eine weitere systemische Hürde. Wir haben ja auch in der GKV, also der gesetzlichen Krankenkassen, den gesetzlichen Krankenkassen mehr als eine Krankenkasse auf dem Markt, und entsprechend ist das auch eine Vielfalt, die einen nicht unerheblichen organisatorischen und Verwaltungsaufwand bedeutet, solche Verträge zu schließen.
Okay, ich würde hier gerne mal einen kleinen Cut machen und nochmal auf ein etwas anderes Thema kommen. Sie sprachen es vorhin schon kurz an mit den Behandlungsteams, die ja auch ambulant bei den Patienten zu Hause sind. Von dem Preisgeld des Lofat-Preises möchten Sie zwei E-Bikes kaufen, was sicherlich in einer autoverstopften Stadt wie Hamburg eine gute Investition ist. Wie kann ich mir das denn genau vorstellen? Also für was, für welche Fahrten, für welche Behandlungen werden die E-Bikes denn dann genau genutzt?
Ja, also das war der explizite Wunsch der Behandlungsteams, solche E-Bikes zur Verfügung zu stellen, auch als Alternative zu der Nutzung von Autos, da haben wir auch für die Behandlungsteams Autos zur Verfügung. Aber wie Sie sagen, wir haben häufig das Problem in Hamburg, dass wir eher zu viel Verkehr als zu wenig Verkehr haben, und auch im Sinne des ökologischen Fußabdrucks ist das ja etwas, was sehr zu befürworten ist, dass die Teams dann etwas schneller auf diesen Bikes unterwegs sind und die Patienten damit zu Hause besuchen können und einen schnellen Zugang. Wie sieht das aus? Das ist so, dass die Hausbesuche entweder regelhaft mit dem Patienten vereinbart werden oder in Krisensituationen anfallen können. Also beispielsweise ist es so, dass die Patienten einen Termin in der Klinik vereinbart haben mit ihrem Behandler und dann erscheinen sie nicht zum Termin, sind auch nicht telefonisch erreichbar und es hat sich vielleicht schon in den letzten Tagen abgezeichnet, dass Stress war, kriselige Situationen, Konflikte mit der Familie oder ähnliches, dann beschließt das Team, der Patient hat vorher sein Einverständnis dazu gegeben, den zu Hause aufzusuchen und schwingt sich eben aufs Fahrrad und fährt dann zusammen dorthin, mit zwei Personen im Regelfall und klingelt unten ganz praktisch und macht eben das Angebot, den Patienten dann im häuslichen Umfeld, was in aller Regel auch gut angenommen wird, dann ein Gespräch zu führen, ein Krisengespräch, hat zum Beispiel auch eine Bedarfsmedikation dabei, guckt einfach nach dem Rechten, ob alles in Ordnung ist. Und wenn es ganz schwierig ist und der Patient wirklich sehr, sehr akut krank zu Hause sitzt, dann kann es auch vorkommen, dass das Team dann vor Ort dafür sorgt, dass ein Patient zum Beispiel zu einer Notfallbehandlung aufgenommen wird.
Ich würde gerne noch einen Blick in die Zukunft werfen. Wie sehen die nächsten Schritte für das Hamburger Modell aus und gibt es irgendetwas, was Sie sich für Ihr Projekt noch wünschen?
Also für uns sehen die nächsten Schritte so aus, dass wir jetzt uns wieder ein bisschen Rückkehr in Normalität nach der Pandemie wünschen, gucken müssen, dass die Patienten, die vielleicht auch während der Pandemie jetzt instabiler geworden sind, wieder stabiler werden. Wir führen gerade Verhandlungen hinsichtlich der Ausweitung des Modells auf weitere Diagnosegruppen. Im Moment gibt es ja ein bestehendes Angebot für Menschen mit Psychosen. Dazu gehören eben Schizophrenien oder bipolare Erkrankungen. Und es gibt ein Angebot, was auch spezifisch psychotherapeutisch ist für Menschen mit emotionaler Instabilität, also Borderline-Persönlichkeit. Und wir würden das Angebot sehr gerne erweitern für schwere chronische Depressionen, weil wir auch festgestellt haben, dass Patienten mit schweren Depressionen, die teilweise mehrfach im Jahr erkranken, dann auch sehr lange Zeiten auf der Station verbringen und häufig auch große Ängste haben, wieder nach Hause zurückzukehren und hier einen großen Unterstützungsbedarf, sodass wir hier ein Entwicklungsfeld sehen, wo wir die Menschen gut unterstützen könnten, vielleicht aber mit anderen spezifischen Angeboten, als wir das bisher in den beiden anderen Modellen haben. Das muss man dann auch nochmal inhaltlich weiterentwickeln. Darüber hinaus sind wir seit 2017 ja, also wenn ich sage wir, dann meine ich das Behandlungsteam, aber im Wesentlichen auch Herrn Lambert als Leiter und Herrn Gallinat, unseren Klinikleiter. Wir sind mit dem Recover-Modell entwickelt. Wir haben da ja eine gestufte sektorenübergreifende Versorgung aus der integrierten Versorgung heraus entwickelt, auch noch für andere Störungsgruppen mit verschiedenen Angeboten und sind gerade in Vertragsverhandlungen und versuchen, dieses Modell dann auch in die Regelversorgung zu überführen. Und das wäre natürlich sehr, sehr erfreulich. Da kann ich jetzt noch keine ganz abschließende Ergebnismeldung machen, würde ich gerne, aber das braucht, glaube ich, noch ein paar Tage. Aber es ist zumindest ein Erfolg hoffentlich in Sicht. Und das wäre sehr schön, wenn wir hier das schaffen, ein Versorgungsmodell in die Regelversorgung zu überführen.
Das schließt sich vielleicht an meine letzte Frage an, was Sie gerade gesagt haben. Wenn Sie einen Wunsch an die Politik frei hätten, welcher wäre das?
Oh, da gibt es natürlich viele. Also ganz konkret in Bezug auf die integrierte Versorgung würde ich mir wünschen, dass das ACT-Modell, worauf das ja basiert, also das Assertive Community Treatment als Versorgungsform tatsächlich auch in der Regelversorgung und gesetzlich verankert wird. Ich glaube, Evidenz haben wir dafür, wissenschaftliche Evidenz für die Wirksamkeit und Effizienz haben wir an der Stelle genug. Insgesamt wünsche ich mir von der Politik, dass wir das in der Psychiatrie noch mehr schaffen, ein Umdenken anzuregen hinsichtlich einer sektorübergreifenden Versorgung in Netzwerken, dass wir das schaffen, tatsächlich Komplexbehandlungsangebote für Schwererkrankte anzubieten, hier also auch eine Umsteuerung stattfindet. Das soll nicht zu Ungunsten anderer, auch leicht erkrankter Patientengruppen gehen. Wir wollen ja nicht, dass die Menschen anfangen zu chronifizieren. Aber es ist schon wichtig, auch eine Versorgung oder eine Behandlung tatsächlich nicht nur spezifisch auf ein Krankheitsbild auszurichten, sondern auch an einen Schweregrad an einer Erkrankung zu adaptieren. Und hier gilt es schon zu sagen, dass Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen viel brauchen und dass Menschen mit leichteren psychischen Erkrankungen, also so wie wir sie verstehen als Ärzte, das ist nicht so, dass die keinen Leidensdruck haben, aber dass der Verlauf eben häufig, die Prognose einfach besser ist, die Heilungswahrscheinlichkeit deutlich höher ist und dass hier eben andere und weniger intensive Behandlungsmodelle sinnvoll wären. Und entsprechend wünschen wir uns an dieser Stelle auch eine Koordination der Behandlung, was durchaus nicht ganz unumstritten ist, so eine Koordination vorzunehmen. Aber das ist etwas, womit wir zumindest in unserem Recover-Modell sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Und zwar sowohl auf Seiten der Patienten und ihrer Familien als auch auf Seiten der Behandler.
Vielen Dank. Das ist ein sehr schönes Schlusswort für dieses Interview. Und wir wünschen dem Projekt und Ihnen als Projektleiterin und Herrn Professor Lambert und allen Beteiligten des Behandlungsteams alles Gute und herzlichen Dank noch einmal.
Ich danke Ihnen.
Das war der Podcast der Christoph-Lofert-Stiftung. Hier sprechen wir mit Experten über die verschiedenen Aspekte von Patientenorientierung und Sicherheit. Melden Sie sich gerne an für unseren Newsletter direkt auf unserer Website Christoph-Lofert-Stiftung. Dann bekommen Sie alle Neuigkeiten direkt in Ihr Postfach. Bis zum nächsten Mal. Ciao!